Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie viel Pop steckt im Kühlregal?
Looking for the schmutz. Looking for that goddamn schmutz. Need to find it, so I can make a little baked potato.
Ein neuer Edeka-Werbeclip verknüpft mal wieder Pop und Supermarkt. Und das Ganze funktioniert vor allem, weil Marc Rebillet das macht. Sowohl Musik als auch das Video. Es kommt von ihm. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wer bitte ist Marc Rebillet? Vielleicht sind Sie dann nicht ganz so viel bei YouTube unterwegs. Wir gucken uns seine Musik und seinen Style gleich genauer an. Ist so eine Mischung aus Meme und Musikstar. Gleich mehr zu hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Und plötzlich sprechen alle wieder über Supermarkt und über Pop, weil Edeka hat einen neuen Werbeclip draußen. Es geht um alles, was man so kaufen kann im Supermarkt. Ein Mann im pinken Bademantel tanzt da durch die Regale und macht Musik mit Schmand und mit Zucchini und mit Äpfeln. Über dieses Video wurde auch schon viel gesprochen und dass dieser Clip gerade so gut ankommt, das hat vor allem mit diesem Mann zu tun, mit Marc Rebillet, der hat den Song gemacht, der hat das Video gemacht. YouTube-Star hat da 1,6 Millionen Abonnenten, seine Videos auch oft mehrere Millionen Klicks und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was das denn genau für ein Musiker ist, was für ein Popphänomen das ist. Ina Plodroch ist hier bei mir. Ina, was ist Marc Rebillet für ein Typ?
Ja, Phänomen trifft es auf jeden Fall ganz gut. Der ist 32, das ist ein amerikanisch-französischer Künstler oder eher YouTuber, hast du ja auch schon gesagt, ne? Der lebt in New York und ist eigentlich quasi eine Ein-Mann-Show. Besonders auffällig ist bei ihm so sein Look. Der trägt eine Hornbrille, der trägt mittellanges Haar, das trägt er mit so einem leichten Seitenscheitel. Der hat einen Schnurrbart, klar, hat man irgendwie heute, ne? Und irgendwie hat der ständig den Mund oder die Augen ganz weit aufgerissen und hat dabei immer so ein bisschen verschmitzten Blick. Und dann trägt er oft nur Unterhose, Bademantel und das passt alles ziemlich gut zu seiner Kunst.
Und das sorgt dafür, dass er wahnsinnig viele Klicks kriegt und wahnsinnig viele Abonnenten. Was macht denn seinen Erfolg aus?
Ja, in der Corona-Zeit war das natürlich total passend, was ihm dann auch nochmal einen Schub gegeben hat. Er war einer der ersten Künstler, der in den USA und auch in Deutschland Autokino-Konzerte gespielt hat. Viel entscheidender ist aber wohl, dass er nicht wirklich so typisch Musiker ist, obwohl er natürlich sehr versiert improvisiert in seinen Videos, die er fürs Netz produziert. Das Ding ist aber eigentlich, er beherrscht die Regeln im Netz einfach sehr, sehr gut. Dort ist es ja so, dass seit ein, zwei Jahren TikTok ist da enorm wichtig geworden für Popsongs. Dort tanzen Schauspielern, junge NutzerInnen dann zu diesen 15-sekündigen Ausschnitten. Und dort sind dann Songs erfolgreich, die hätte man früher so Novelty-Hit genannt. Also so Songs mit so Quatschelementen drin. Die sind so ein bisschen lustig, ein bisschen anders als normale Pop-Songs, ein bisschen verrückt. Und auf TikTok sind solche Songs mit so ein bisschen Augenzwinkern ironisch besonders erfolgreich. Und solche Videos produziert er auch. Also das ist fast mehr so Meme als Pop-Song. Und was bei ihm auch wichtig ist, da ist nichts auf Hochglanz poliert. Da ist nichts überinszeniert, sondern das ist alles total authentisch. Also jetzt nicht im Sinne von, ne, er ist der Typ mit Gitarre und schüttet sein Herz aus, sondern man nimmt ihm einfach ab, dass er so dieser total durchgeknallte, irgendwie leicht irre Typ ist, der das Improvisieren einfach irgendwie total drauf hat. Man denkt so, wow, das kommt einfach so aus ihm heraus und er ist für sich genommen einfach so ein Phänomen. Man will da weiterschauen, weil er so kreativ ist und weil das irgendwie auch so cool ist, was der macht und vor allem, weil er Humor und Popmusik verbindet, was gar nicht so leicht ist und was vielen nicht gelingt.
Und er bringt wahnsinnig viele Videos raus. Also wenn man da einmal einsteigt, das ist unglaublich viel, der ist unglaublich produktiv. Nochmal kurz zu seiner Musik. Wie klingt der denn sonst? Also mit was ist der so groß geworden im Netz?
Ja, der ist vor allem das Ding, dass er im Netz groß geworden ist. Ne? Der ist jetzt hat nicht als Bühnenkünstler begonnen oder so als Popmusiker, der vielleicht auch eine Homepage hat und mal so ein Video hochlädt, sondern das, was er macht, das produziert er fürs Netz. Das war auch schon lange vor Corona so. Seit 2016 macht er das. Da stand er nämlich schon, als wäre Corona, in einem Zimmer mit Drumcomputer, mit Keyboard, mit Loopstation, mit Samplepad und improvisiert. Aber eben nicht so Improvisationskunst wie jetzt aus dem Jazz oder neue Musik, sondern das ist schon Pop. Und das wirkt einfach alles so, als hätte er so die Popmusik inhaliert und dann sprudelt das so aus ihm heraus. Also das ist so ein bisschen Rave, das ist Clubkultur, ein bisschen Oldschool-Hip-Hop, aber auch so Deathpunk, elektronischer Pop. Und er singt dann dabei immer, als würde er so Sänger nachmachen, die mit ganz viel so Us und As singen. Ganz viel Pathos ist dann dabei und dann schlägt er noch eine Schippe drauf. Also stellst dir vor wie eine große Referenzmaschine und wenn er loopt, dann ist das nicht so wie Ed Sheeran das früher gemacht hat, wo er dann auch so mit Gitarre als Alleinunterhalter dasteht und alle so, oh ja, wow, wie toll er Gitarre spielen kann. Nee, bei ihm ist das so viel mehr irgendwie er als Kunstfigur und es ist einfach ganz lustig, auch wie er sich so dazu bewegt, total übertrieben. Zum Beispiel bei so einem Song, der ist von ihm viral gegangen oder Video kann man es auch nennen, Your New Morning Alarm, da steht er im pinken Bademantel und ja, grölt oder singt ins Mikro und tanzt, als wäre es 4 Uhr morgens im vollen Club. Get the fuck out of bed, bitch, go!
Genau, so klingt die Musik dazu, während er tanzt in seinem Wohnzimmer. Das ist ja tatsächlich, wie du beschrieben hast, so eine ganz eigene, so eine netzeigene Musikkunst eigentlich, die der macht. Also ohne die Videos, ohne diese Wohnzimmer-Selbstinszenierung würde das alles gar nicht funktionieren. Und das Spannende ist, dass natürlich nicht nur Edeka, sondern auch die Musikindustrie auf den aufmerksam wird. Der spielt auf großen Festivals zu ziemlich guter Bühnenzeit in diesem Jahr. Wie geht denn die Musikindustrie mit solchen Netzmusikphänomenen um?
Ja, die weiß natürlich längst, dass dort so die nächsten Stars und Hits gemacht werden. Also die Zeit, in der Labels Demos bekommen und dann überhaupt dafür sorgen, dass MusikerInnen gehört werden, das ist natürlich längst vorbei. Die Labels, die schauen bei TikTok, bei YouTube, wer performt gut, wer interagiert mit den Fans, wie, was kommt da gut an und wer ist als Künstlertyp dann auch passend und interessant für diese Zeit. Und da ist es eben nicht mehr wichtig, wer perfekt singt, wer gut tanzt, wer irgendwie besonders authentisch ist im Sinne von diese Ed Sheeran, diese Gitarrenauthentizität, sondern eher dieses so, wer ist lustig und wer ist irgendwie so ein bisschen edgy und so ein bisschen interessant. Und das eben alles hat Marc Rebillet. Und was den aber vom anderen Internet-Popstars unterscheidet, ist schon so ein bisschen, dass er jetzt kaum klassische Songs hat. Also das funktioniert vor allem live oder es funktioniert auf YouTube oder auf Instagram. Jetzt weniger bei Spotify, da ist er auch gar nicht so groß wie auf den anderen Plattformen. Aber dass er auf Festivals trotzdem ganz weit oben steht, hast du ja eben gerade gesagt, das zeigt, dass die Festival und auch die ganze Popbranche sich da so ein bisschen öffnet und offener wird, um die Frage herum, wer jetzt ein Popstar ist und was ein Popstar heute überhaupt sein kann.
Das sagt Ina Plautrauch über Marc Rebillet, der aus der YouTube- und Meme-Ecke gerade noch ein bisschen mehr in die große Musiköffentlichkeit hineinrutscht. Vielen Dank fürs Einordnen hier in Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie Computerspiele spielen, spielen Sie dann auch immer brav so, wie das von den Machern vorgegeben ist? Dann spielen Sie wahrscheinlich den langweiligen Modus, weil wer sich auskennt, der macht aus Computergames ganz eigene Welten. Der ergänzt einfach Funktionen, wechselt Sounds und Grafiken, kreiert was Neues. Modding heißt dieses Prinzip. Und so nischig und nerdy das auch klingen mag, ohne Modding sehe diese ganze Spielewelt heute wahrscheinlich komplett anders aus, als sie eben aussieht. Das schreibt Giacomo Maihofer in einem neuen Artikel im Gamer-Magazin Gain. Und über diesen Artikel sprechen wir jetzt. Hallo, Giacomo Maihofer.
Ja, hallo. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Erstmal ist, glaube ich, ganz gut, genauer zu verstehen, was Modding genau ist. Das kommt ja von Modifizieren wahrscheinlich. Also Spieler, Spielerinnen modifizieren ein Game, tauschen Grafiken, Sounds, Funktionen. Also die programmieren Spiele um. Kann man das so sagen?
Genau, die programmieren Spiele um, wobei Programmieren zu technisch ist. Eigentlich ist es so, dass die Entwickler seit den 90ern, da hat es angefangen, Werkzeuge mitliefern, um die Spiele zu verändern. Also Modder müssen im Normalfall keine Programmierkenntnisse mitbringen, sondern es gibt diese Programme, die es relativ einfach machen, alles, was sie schon beschrieben haben, auszutauschen. Und dann kann man das Spiel verändern. Das geht von kosmetischen Veränderungen. Ich spiele den Microsoft Flight Simulator und ich würde gerne Godzilla am Horizont sehen. Dann modde ich den halt einfach rein. Mhm. Es geht aber auch von total umwälzenden Veränderungen, wie zum Beispiel Counter-Strike. Das ist einer der berühmtesten Mods, basierte auf einem anderen Spiel eigentlich.
Das ist interessant, weil ich glaube, also ich habe davon nie gehört, wahrscheinlich viele Leute auch nicht. Ist das tatsächlich gängig? Gibt es für alle großen Games, dass man die so einfach modden kann?
Heute ist es tatsächlich ein bisschen weniger geworden, aber 20 Jahre lang, von den 90ern bis zu den 2010ern, ist es üblich, dass fast alle großen Spiele solche Tools mitliefern und die Fans dann die verändern können und im Internet ihre Kreationen halt teilen.
Und Sie beschreiben in dem Artikel auch, was für eine große Rolle das gespielt hat für die Entwicklung der Gaming-Welt. Also da sind ja quasi ganz viele Ideen und viele große Spiele, Sie haben jetzt gerade Counter-Strike genannt, entstanden, weil Fans Lust hatten, sich damit auseinanderzusetzen oder irgendwas Neues rumzubauen. Wie kann man das denn zusammenfassen? Was für eine Rolle spielt Modding für die Game-Kultur?
Also ich würde es zweifach sagen, und zwar die erste Rolle, die es spielt, ist das Modding, diese Szene. Man muss sich das wirklich wie so eine Internetszene vorstellen, die in den 90ern, als das Internet aufkommt, entsteht, dass das sowas wird wie die Universität der Spielekultur wirklich. Weil man kann Spieleentwicklung in dem Sinne nicht lernen, wie man das heute kann. Es gibt kein YouTube. Wenn man Programmierer ist, kann man das machen, aber viele Leute, die in die Spieleindustrie strömen, sind halt keine Programmierer. Und die haben jetzt das erste Mal die Möglichkeit, selber Spiele zu entwickeln. Und bis Ende der 90er ist es dann tatsächlich üblich, dass die Spielefirmen größtenteils Modder einstellen. Also es wird sozusagen wie so eine Brücke in die Branche, die es vorher nicht gab. Das heißt, wenn Sie in die 2000er gucken, haben Sie Indie-Studios, die als Modder angefangen haben. Sie haben die großen Studios, die bis zur Hälfte aus Moddern bestehen. Und das Zweite ist, es wird ein riesiges Laboratorium für Ideen, die in der kommerziellen Spielindustrie nicht entstanden wären, weil sie einfach zu viel Risiko haben.
Das ist natürlich einerseits toll, was da für ein kreatives Potenzial sich entfalten kann. Aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, dass diese großen Firmen ihre Fans quasi umsonst Spiele entwickeln lassen, oder? Also muss man das von beiden Seiten sehen?
Genau, es gibt verschiedene Sichten darauf. Ich habe ja mit vielen Spieleentwicklern geredet, die sozusagen den Sprung geschafft haben vom Modder zum Entwickler, zum Gründer des eigenen Studios, den erfolgreichen Weg. Es gibt natürlich aber auch die Sicht von Sozialwissenschaftlern, die haben einen eigenen Begriff dafür gegründet, der heißt Playbur, also spielhafte Arbeit. Das ist eigentlich Arbeit, die Fans leisten. Die schaffen sozusagen neue Ideen für ein Spiel, das sie dann umsonst anbieten. Und da kann man jetzt fragen, genau, hält sich sozusagen die Spielekultur so eine Armee an Fans, die für sie arbeiten umsonst, oder ist es tatsächlich eine Demokratisierung? Ich glaube, es ist beides.
Ja, und Sie beschreiben in dem Artikel auf jeden Fall schön, wie viele Leute sich gefreut haben, dass sie als eigentlich Fans plötzlich so mittendrin waren in dieser Industrie und ganz große Games entwickeln konnten. Sie haben schon angesprochen, also wir haben jetzt vor allem über 90er und Nullerjahre gesprochen, heute ist es anders. Wie ist es denn heute? Also kann man heute weiter modden? Sind die großen Spiele weiterhin moddbar?
Ja, das ist tatsächlich so eine eher traurige Entwicklung. Also aus den Gesprächen mit den Entwicklern, die ich hatte, da war so eine starke Nostalgie zu spüren, weil so wie die damals in die Branche gekommen sind, nämlich über das Modifizieren von Spielen, relativ unschuldig, dann irgendwann entdeckt wurden, das ist nicht mehr der Standardweg in die Industrie, weil viele von den großen Firmen haben ihr Geschäftsmodell umgestellt, setzen sozusagen auf Downloadable Content, heißt das, DLCs, und haben eigene Shops, wo sich dann auch Gegenstände und sowas kaufen lassen, zum Beispiel bei Fortnite irgendwelche Skins. Das wäre typisch auch ein kleiner Mod. Und für die ist es dann natürlich negativ, wenn die Fans das einfach alles selber machen und umsonst einstellen. Deswegen haben viele große Spielefirmen aufgehört, diese Tools mitzuliefern. Es gibt immer noch einige. Es ist nicht tot, aber es ist auf jeden Fall, es hat nicht mehr die Bedeutung, die es noch in den 90ern und 2000ern hatte. Aber man muss es natürlich nicht so negativ sehen, weil heute stehen jungen Game Designern ganz neue Möglichkeiten auch offen, ihr eigenes Spiel zu entwickeln. Es gibt heute andere Tools, mit denen man sozusagen Spiele erschaffen kann, ohne dass man dafür ein anderes Spiel braucht. Also sowas wie Unreal oder Unity sind Werkzeuge, die auch von Spieleentwicklern zur Verfügung gestellt werden, wo jeder sein eigenes Spiel machen kann. Und man hat halt jetzt YouTube und man hat jetzt Studiengänge. Also man braucht es auch einfach vielleicht gar nicht mehr so.
Giacomo Maihofer, Herausgeber des Gain-Magazins, und in der neuen Ausgabe des Gain-Magazins ist eben auch sein Artikel zu finden mit dem Titel »The Revolution Will Be Modified« über die Rolle des Moddings in der Game-Kultur. Vielen Dank fürs Erzählen hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Montreux in der Schweiz beginnt heute wieder das legendäre Jazzfestival. 2020 war es wegen Corona ausgefallen. Das 1967 gegründete Event ist einer der größten und prestigeträchtigsten seiner Art. Dabei wird dort längst nicht mehr nur Jazz gespielt, sondern auch Blues, Soul, Rock, Pop und andere Musik. Dietrich Karl Meurer.
Direktor Mathieu Jatton schwärmte vorab von einem intimen Festival, das dennoch den typischen Montreux-Charakter habe. Das Zusammenstellen des Programms war eine Herausforderung. So mussten mehrere Musiker aus Großbritannien ihre Auftritte absagen, weil sie noch nicht vollständig geimpft sind und damit die Einreisebedingungen für die Schweiz nicht erfüllten. Künstler wie der italienische Sänger Zucchero oder der Indie-Musiker Woodkid aus Frankreich spielen deshalb Zusatzkonzerte.
Die Oscar-Akademie will vielfältiger werden und hat zahlreiche Frauen, Vertreter von Minderheiten und internationale Filmschaffende als neue Mitglieder eingeladen. 395 Künstlerinnen und Künstler wurden ausgewählt, um künftig bei der Vergabe der Oscars mit abzustimmen. Rund die Hälfte der Einladungen seien an Frauen gegangen. Knapp 40% der potenziellen Neuzugänge sind wenig repräsentierte ethnische Gruppen. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Beverly Hills mit. Der mehr als 9000 Mitglieder starke Verband bemüht sich um mehr Diversität nach einer jahrelangen Debatte um mangelnde Vielfalt. In diesem Jahr stehen 25 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 49 Ländern auf der Einladungsliste. Der niederländische Komponist Louis Andriessen ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er galt als einer der einflussreichsten zeitgenössischen Komponisten des Landes seiner Generation. Andriessen wurde als Mitbegründer der sogenannten Haager Schule gesehen, einer avantgardistischen Strömung seit Mitte des 20. Jahrhunderts, die sich für eine radikale Erneuerung der klassischen Musik eingesetzt hatte. Winrich Hopp, künstlerischer Leiter des Musikfestes Berlin, sagte im Deutschlandfunk Kultur zum Tod des Niederländers:
Er hat auch lange Zeit sein Komponistendasein so verstanden, dass er auch immer als Ausführender selber sich um seine Musiken gekümmert ist. Er ist raus aus den Konzertsälen gegangen, er ist auf die Straße gegangen, er hat Straßenmusik gemacht mit Jazzmusikern wie Wilhelm Breuker und anderen. Hat sozusagen politisch engagierte Musik betrieben, aber auch engagierte Musik, um den Konzertbetrieb zu ändern.
Der künstlerische Leiter des Musikfestes Berlin, Winrich Hopp. Das Filmfest München hat begonnen. Zum Auftakt wurde gestern Abend die Krimikomödie Kaiserschmarrn Drama rund um den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer gezeigt. Und zwar gleich in 5 Spielstätten gleichzeitig, um die Gäste mit Abstand unterzubringen. Es sei etwas Besonderes, wieder im Kino zu sein, sagte Festivalleiterin Diana Iljine in ihrer Rede. Bis zum 10. Juli werden 70 Filme aus 29 Ländern gezeigt, darunter 28 Deutschland und 33 Weltpremieren.
Heldinnen des Klangs, Herons of Sound, so heißt das Festival, das dieses Wochenende in Berlin im Radialsystem stattfindet und das sich ausschließlich elektronischer, experimenteller Musik von Frauen widmet. Da sind junge Künstlerinnen mit dabei, aber auch einige Pionierinnen, Frauen, die schon seit Jahrzehnten die elektronische Musik prägen, auch wenn sie vielleicht lange weniger stark wahrgenommen worden sind. Zum 8. Mal findet dieses Festival statt und was da zu hören ist, das bespreche ich jetzt mit der künstlerischen Leiterin des Festivals, mit Bettina Wackernagel. Herzlich willkommen, Frau Wackernagel.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Freue mich über das Gespräch. Bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Vor allem gespannt zu hören, wie denn gestern der Auftaktabend war. Also gestern ging es bei Ihnen ja los. Es war das erste Mal, dass im Radialsystem in Berlin wieder live Musik zu hören war. Wie war die Stimmung? Was haben Sie erlebt gestern?
Ja, also das Radialsystem, wir und die Künstler und ich glaube auch das Publikum waren sehr glücklich, endlich nach dieser langen Zeit des Lockdowns, auch wenn unter Corona-Bedingungen, dieses Konzert mit Publikum durchführen zu können. Also erstmal war das Konzert wirklich sehr gut besucht, also maximal besucht natürlich, immer mit Plätzen dazwischen. Und vor allen Dingen haben wir uns einfach gefreut, jetzt erstmals das Kölner Ensemble Garage präsentieren zu können. Die waren erstmals bei den Herons of Sound zu Gast. Die haben diesen Jahr schon auch einen Schwerpunkt mit vielen Ensemble-Konzerten. Das liegt einfach auch daran, dass es im Grunde auch eine spezielle Edition ist, weil wir haben letztes Jahr ein Streaming gemacht, gemeinsam mit der Club Commission und Arte Concerts. Und wir haben vorab mit den Ensembles gesprochen und nachgefragt, ob das für sie in Frage kommt. Und es hat sich halt herausgestellt, dass viele Formate sich einfach nicht eins zu eins für ein Streaming transportieren lassen. Und das betrifft zum Beispiel eben das fulminante Eröffnungskonzert gestern von Ensemble Garage mit Werken von Neo Hülker, Sarah Nemzu, der deutschen Erstaufführung von Georgina Debert und vielen anderen, die einfach wirklich Raumklangkonzepte und Performance-Aspekte ausloten. Und das war einfach toll, dass eben im Raum, auch mit dem neuen Soundsystem des Radialsystems und mehreren Screens, jetzt einfach nicht nur zweidimensional, sondern tatsächlich im Raum zu erleben. Weil letztendlich
also man hört
auch elektronische Musik ist ja körperlich
absolut.
Erfahrbar.
Man hört Ihre Begeisterung total raus, Frau Wackernagel, und ich kann das total nachvollziehen, nach so einer langen Zeit endlich das wieder live zu erleben. Vielleicht hören wir mal rein, dass wir eine Vorstellung kriegen. Ich habe jetzt hier keinen Ausschnitt aus dem Konzert gestern, aber ich habe einen Ausschnitt aus dem, was heute Abend bei Ihnen Live-Premiere feiern wird, nämlich ein Stück von der japanischen Künstlerin Midori Hirano, und ihr Stück heißt Distant Symphony, heute Abend live zu hören. Klingt so. Das ist mit einem ganz besonderen Synthesizer aufgenommen im Studio für elektronische Musik in Belgrad. Das klingt irgendwie harmonisch, aber es klingt auch verrauscht, verfiebt. Was macht diesen Sound hier so besonders, Frau Wackernagel?
Die ganze Produktion ist für uns und die Künstlerin etwas sehr Besonderes, weil wir in diesem Jahr eine Koproduktion mit Radio Belgrad haben. Teil davon ist eben auch eine Residency der Künstlerin Midori Hirano dort an einem Studio. Und sie hat dieses Stück, Distant Symphonies, für den EMS Sinti 100 komponiert. Und der Sinti 100 ist im Grunde einfach ein legendärer, analoger und hybrider Synthesizer. Also er stand früher auch ein ähnliches Modell mal im WDR. Karl-Heinz Stockhausen hat Sirius damals damit komponiert. Gut, das Kölner Studio gibt es nicht mehr und deshalb sind wir umso glücklicher, dass es dieses sehr spezielle Instrument noch im Radio Belgrad gibt, dort im elektronischen Studio. Und Midori Hirano ist eine japanischstämmige, aber auch Berliner Künstlerin, und sie bewegt sich so zwischen Popmusik, was sie unter Mimikov, also experimentellen Pop, im Ambient-Bereich und eben auch zeitgenössischer Elektronik. Ich sage das nur voran, unser Festival, um das einordnen zu können, unser Festival zielt aber tatsächlich darauf, Künstlerinnen und die Musik an genreübergreifend zu präsentieren, weil die meisten Künstlerinnen arbeiten heute auch nicht mehr nach diesen Schubladen. Mhm. Diese Schubladen existieren nach wie vor. Midori Hirano ist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür. Die Künstlerin ist auch in unserem Mentoring-Programm und sie präsentiert an dem Abend, also heute Abend, nicht nur dieses eine Stück, diese eine Uraufführung, sondern auch eine zweite Uraufführung, ein Stück, was sie für das Synthesizer-Ensemble Langeberg-Lorenz geschrieben hat, kommt heute auch zur Uraufführung, okay. worüber ich mich eben auch besonders freue.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie sehr breit aufgestellt sind, dass man vielleicht auch gar nicht so richtig in Schubladen denken kann. Das heißt ja bei Ihnen ein Festival für elektronische Musik von Künstlerinnen, eben nur von Frauen. Wie sehen Sie das denn nach so einem langen Lockdown in Ihren Gesprächen mit den Künstlerinnen? Wie erleben die das, jetzt wieder auf die Bühne zu können und jetzt wieder zu spielen? Hat sich da was verändert? Ist der Lockdown vielleicht hörbar bei Ihnen auf dem Festival?
Der Lockdown ist sicherlich in einigen Stücken und Werken hörbar, dass Künstlerinnen eben sozusagen diese Thematik der Vereinzelung, Abgeschiedenheit oder Kommunikationslosigkeit in einer gewissen Form thematisieren. Und gleichzeitig steht einfach auch die Freude daran an der Produktion und die und den Aufführungen und der Zusammenarbeit mit den Künstlern. Mhm. Und zwar ja auch an vielen Stellen, gerade bei den Ensembles, noch nicht mal möglich, dass die Künstler tatsächlich zusammenkommen, um zu proben. Mhm. Also auch das war ja einfach extrem erschwert. Ja. Ganz abgesehen davon eben auch ein Feedback von einem Publikum am Raum zu haben. Das macht ja einfach auch eine ganze Menge.
Absolut.
Das macht ja einfach auch eine ganze Menge aus. Das ist einfach ein lebendiger Austausch und eine Energie, die dort erzeugt wird.
Und ich frage mich auch, also ist ja spannend, dass Ihr Festival jetzt quasi den Auftakt macht nach dem Lockdown. Ist es vielleicht auch eine besondere Aufmerksamkeit zum Premierenwochenende, gerade für Frauen in der elektronischen Musik, die ja immer noch eher wenig beachtet werden?
Das ist nach wie vor, auch deshalb machen wir das. Das ist nach wie vor einfach ein Status quo, an dem die ganzen Diskussionen der letzten 10 oder 15 Jahre oder überhaupt gar nichts geändert haben. Es wird diskutiert, auch die Quote wird diskutiert, vieles wird diskutiert. Geändert hat sich bislang immer noch wenig. Eine Gender Equality in den Lineups oder Programmplanung ist nach wie vor überhaupt nicht vorhanden. Und ganz im Gegenteil, also es braucht sicherlich viele Stimmen, um Wandel herbeizuführen. Und von daher freue ich mich auch immer, wenn prominente Künstlerinnen wie eben die Sophie Hunger jetzt neulich im Spiegel geschrieben hat, sie sieht eigentlich eher einen Backlash, weil in den aktuellen großen Festival-Lineups, vor allen Dingen in den deutschen Festivals, Künstlerinnen entweder gar nicht vorkommen oder wirklich im Promille-Bereich.
Und deshalb ist es besonders wichtig, dass Ihr Festival stattfindet. Frau Wackernagel, ich glaube, die Leitung wird immer schlechter. Sie sind gar nicht mehr so einfach zu verstehen. Aber ich glaube, Ihr Punkt ist nochmal klar geworden, wie wichtig das eben ist, dass Sie ein Festival machen, ausschließlich für Künstlerinnen. Herons of Sound, so heißt das Festival, für elektronische Musik von Künstlerinnen. Das läuft seit gestern und noch bis Sonntag live und echt und für Publikum, auch für Sie, wenn Sie da noch hinwollen, im Radialsystem in Berlin. Vielen Dank fürs Vorstellen, Frau Wackernagel. Computergames selber machen, statt einfach nur spielen, was einem so vorgelegt wird. Wir hatten ja vorhin über die Modding-Kultur gesprochen, also wie Spielerinnen und Spieler Games verändern und wie sie daraus ganz neue Games und neue Welten entstehen lassen. Wer sich das nicht so richtig zutraut mit dem Modding, für Nintendo Switch gibt es jetzt ganz neu ein Spielstudio, mit dem man auch eigene kleine Spiele bauen kann und wo man vor allem lernen soll, wie Games machen eigentlich so funktioniert. Markus Richter hat dieses Spielstudio für uns probiert. Markus, was genau ist die Idee hinter diesem Spiel?
Na, eben mal zu gucken, wie Computerspiele hinter den Kulissen funktionieren, was da so die Basistechnologie ist quasi. Es gibt da zwei Sachen. Einerseits so ein Baukastensystem, in dem man sich tatsächlich eigene kleine Spiele zusammenbauen kann. Aber, und das ist auch das Hauptanliegen, dann so eine ganze Reihe von sogenannten interaktiven Lektionen, in denen verschiedene Konzepte von Game Design und Programmierung auch nahegebracht werden. So lernt man zum Beispiel, was passiert, wenn man in einem Spiel etwas aufsammelt. Am Beispiel einer herumrollenden Kugel, die eben einen Apfel aufsammelt. Und während das in der Spielwelt so aussieht, als würde sich die Kugel den Apfel einverleiben, passiert hinter den Kulissen Folgendes. Der Apfel ist ein Objekt in der Spielwelt, die Kugel ist ein Objekt in der Spielwelt, die Kugel hat die Eigenschaft, kann Objekte zerstören, der Apfel hat die Eigenschaft, kann zerstört werden. Und in dem Moment, wo die Kugel den Apfel berührt, wird der quasi vom Spielfeld gelöscht. Aber als Spielender sieht das für mich so aus, die Kugel hat den Apfel gefressen. Und da so lernt man das so Schritt für Schritt und kann dann viel über Computerspiele erfahren.
Sehr nachvollziehbar, wenn du das so erklärst, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das sind ja keine Erklärvideos, die da zu sehen sind in diesem Game, sondern ist eben Game. Wie wird das als Spiel umgesetzt?
Es gibt da einen Protagonisten, eine Hauptspielfigur, könnte man sagen, nämlich Bob, den Lehrmeister. Das ist eine kleine fliegende Kugel, die erstmal ein Textfenster in Erklärung abliefert. Und die Eigenschaften von Games und Games-Elementen sind dann durch so kleine Figuren dargestellt, während dieser Erklärung die Knotigse. Und alles in der Spielwelt sind eben solche Knotigse. Der Apfel ist ein Objektknotix, die Perspektive auf das Spiel ein Spielfeldknotix und die Frage, wie viele Äpfel aufgesammelt wurden, zählt ein Berechnungsknotix. Und das sind erstmal in dem Bildschirm so Vierecke mit so kleinen Cartoon-Köpfen, die man auf dem Spielfeld dann anordnen kann und dann kann man die miteinander verknüpfen und dadurch entsteht dann das Spiel. Und man kann jederzeit zwischen dieser Knotix-Ansicht, also was wie so ein wirres Diagramm irgendwann aussieht, und dem eigentlichen Spiel hin und her schalten. Sieht also sofort, was man gemacht hat. Und die Lektionen bestehen dann daran, dass man am Anfang ein ganz einfaches Spielkonzept gezeigt kriegt und das baut man dann Schritt für Schritt nach. Und das ist wirklich so einfach und nachvollziehbar gemacht und für jeden kleinen Lerneffekt wird man dann auch noch mega bejubelt. Da fällt es auch wirklich einfach dran zu bleiben.
Also ich habe die ganze Zeit so ein bisschen Sendung mit der Maus-Assoziation, wenn du das so erklärst und dann noch diese kindlichen Sounds. Ist es eher so ein Spiel für Jüngere oder für alle?
Ich glaube für alle. Es wirkt aber natürlich erstmal so für Jüngere. Ich glaube aber, man kann auch als Erwachsene, die gar nicht so wirklich in die Spielentwicklung tief, hart einsteigen wollen, sondern mal so einen unbedarft naiven Blick draufwerfen auf die ersten Mechaniken, für die ist es auch sehr gut geeignet. Aber weil es eben auch so aussieht und sie auch so gibt, habe ich mal mit Tom gesprochen. Der ist fast 12, spielt selber leidenschaftlich gerne und der hat mir erst mit zugeguckt und war dann so ein bisschen skeptisch. Das sieht sehr langweilig aus, aber
eigentlich war es dann sehr gut gestaltet. Man wurde auch immer wieder motiviert und das fand ich dann toll. Ich glaube, wenn man richtig viel spielt und alle Lektionen hat, dann kann man auch sehr viel Spaß mit dem freien Programmieren machen und das dann Familienmitgliedern zeigen, dann finde ich das toll.
Also ist durchaus ein Fan geworden und ich glaube auch, dass das ein gutes Werkzeug ist, um Kids tatsächlich das Erstellen von Spielen nahezubringen. Und das ist der große Vorteil, den Nintendo hier hat und den es auch ausspielt. Die meisten Programmierlernspiele oder Technologien sind entweder trocken und unansehnlich oder aber als Werkzeug sehr mächtig und sehr komplex, schon im Einstieg. Und genau diese Gratwanderung ist Nintendo hier gelungen. Das spielt die Stärken aus. Denn Spieleentwicklung ist sie eben als Spiel gestaltet, also sehr, sehr zugänglich.
Und wenn ich Tom richtig verstanden habe, dann hat ihm am meisten Spaß gemacht, dass er da eben selber programmieren kann, dass er selber ein Spiel bauen kann. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was für Spiele kann man da bauen? Wie komplex geht das?
Es ist eher Spielereien. Also so wirklich mega komplex kann man da nichts machen, weil man durch die Elemente beschränkt ist. Weil das ist eben tatsächlich dann am Ende ein fester Baukasten mit Elementen, deren Eigenschaft man ändern kann, aber das Element ist halt vorgegeben. Das sind viele, aber das heißt trotzdem, wann immer etwas aus dem Spielestudio rausfällt, also wenn man da was baut, das hat einen ganz bestimmten Look, das hat begrenzte Freiheitsgrade, das sind halt eher Spielchen, Spielereien als wirklich ausgewachsene Computerspiele. Vielleicht kann man es mit Lego vergleichen. Es ist ganz viel möglich, aber es bleiben am Ende eben immer bunte Plastiklötchen. Und so ähnlich ist das hier halt auch. Ich finde den englischen Namen auch Game Builder Garage, also Spielebauer Garage, der passt viel besser. Man bastelt so ein bisschen rum, man kann etwas über komplizierte Online-Funktionen im Spiel auch Freunde zeigen, aber es geht halt nicht an alle. Und man baut halt hier keine super Blockbuster. Aber es ist eben dieses perfekte Werkzeug für einen ersten Blick in die Spieleentwicklung und als solcher definitiv eine Empfehlung.
Und zumindest die Sommerferien sind wahrscheinlich gerettet. Spielestudio, so heißt dieses Spiel, gibt es für Nintendo Switch, kostet knapp 30 Euro. Und wer es ausprobieren will, es gibt auch eine kostenlose kleine Probeversion. Vorstellung und Empfehlung kam hier von Markus Richter. Vielen Dank dir, Markus.
Sehr gern.